Guten Tag, liebe Gemeinde. Wir wollen heute Morgen miteinander den Judasbrief anschauen. Das ist der letzte Brief von der Offenbarung im Neuen Testament. Es ist ein ernster Brief und gleich einen ganz schönen Schluss. Und darum möchte ich mit dem Schluss dann anfangen. Aber wir wollen zuerst miteinander die ersten 11 Vers lesen und dann die letzten 2 und dann möchte ich mit dem Schluss starten. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem heilsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese in Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun ein warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem befleckten sich auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachteten die Herrschaft und lästerten die Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte über den Leib Mose, verhandelte, wagte nicht, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Weh ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnswillen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widergesetzlichkeit Korachs ins Verderben geraten. Und dann auf Vers 24 und 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Wenn ich die letzten 2 Verse nehme, will ich da 3 Gedanken ganz kurz als Grundlage stellen und will dann am Schluss nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass sich der Kreis schließt. Ja, zuerst im Vers 24 Bewahrung durch Gott, dann die Entzündung durch Gott und nachher die Ehre für Gott. Und in den ersten 2 Liedern haben wir bereits das Thema besungen. Wir haben im ersten Lied haben wir ganz klar die Bewahrung durch Gott, einfach seine Gegenwart, seine Liebe, all das. Und im zweiten ist die Entzündung durch Gott besungen worden. Ist für mich eindrücklich gewesen. Ich finde es immer schön, wenn die, die Lieder auslesen, bereits den Text angeschaut haben und darauf ein bisschen Bezug nehmen. Jetzt Bewahrung durch Gott. Er ist der gute Hirte von uns. Wir sind seine Schafe. Wir sind die Schafe seiner Weide. Wir sind in seiner Hand und nichts und niemand wird es aus seiner Hand herausreissen. Das ist für mich eine ganz gewaltige Grundlage, die er da bereits so mit dem Schluss nochmal in den Raum stellt. Und dann der zweite Gedanke ist die Entzündung durch Gott. Und er sagt da, er tue uns und könne uns unsträflich und mit Freuden bewahren auf den Moment, wo wir ihm werden begegnen. Auch das ist etwas Gewaltiges. Wir gehen zurück bis auf Golgatha und dort hat der Herr Jesus uns Menschen mit Gott versöhnt. Er hat dort mit seinem Leben, mit seinem Blut eine ewige Erlösung vollbracht. Und jeder Mensch, der das glaubt, dass er als Stellvertreter für uns ans Kreuz gegangen ist, darf wissen, mein Leben ist bereinigt. Meine Sünden sind vergeben und wenn ich da die Augen zutue, wird der Himmel offen sein, weil der Herr Jesus für uns gezahlt hat. Entzündet durch Gott. Er hat uns unsträflich vor das Angesicht von seinem Vater gestellt. Und darum, wenn wir die ersten zwei Gedanken begriffen haben, Bewahrung durch Gott und Entzündung durch Gott, ist der dritte Gedanke die ganz logische Folge. Und da bin ich fast gar beim Thema von Thomas, wo er eingestiegen ist. Das ist einfach das Lob. Die Anbetung, der Dank für das, was er für uns da hat. Und ich denke, je mehr dass uns das bewusst wird, von was dass er uns befreit hat und was er für uns erworben hat mit der ewigen Herrlichkeit, mit dem Himmel, wo uns offen ist und so weiter, da werden wir in einen grossen Dank einstimmen, in eine grosse Ehre und in eine grosse Anbetung von dem dreimal heiligen Gott. Und es ist mir wichtig, einfach diese Grundlage ein bisschen so zu stellen, wenn wir jetzt miteinander in einen drüberen Teil gehen, der aber auch uns als Gemeinde genau gleich betrifft. Dass wir uns aber auf der anderen Seite dürfen bewusst sein, zu was dass er uns berufen und gemacht hat. Jetzt ganz kurz noch, vielleicht ganz allgemein, der Judas, der den Brief schreibt, ist ein Halbbruder vom Herrn Jesus. Auch der Jakobus ist ein Bruder vom Judas. Der Jakobus war ein Hirt, ein Ältester von Jerusalem. Und der Judas war ein Bruder vom Jakobus und ein Halbbruder vom Herrn Jesus. Und mich beeindruckt es, wenn er das nicht braucht, um seinem Brief mehr Autorität zu geben. Er konnte sagen, ich bin ein Bruder vom Herrn Jesus, also was ich sage, das gilt dann, das weiss ich. Ich hatte mal in der Schule, in der Lehre, einen Lehrer gehabt, der immer wieder, wenn man ihm danach eine Frage gestellt hat, hat er gesagt, mein Professor ist mit dem Einstein in die Schule, ich muss das schliesslich wissen. Das war für uns eine Lachnummer. Also, was heisst das, wenn sein Professor mit einem in die Schule ist, der hochintelligent war, hat das sich diesen Weg übertragen? Das können wir auflassen. Aber Judas tut ganz anders sich vorstellen. Er stellt sich als Knecht Jesu Christi vor. Und dann nimmt er uns mit ins Boot hier. Und dort tut er aber ganz drei schöne Sachen sagen. Und der Judas hat in seinem Brief, oder in seinem Brief, hat er die Trilogie eigentlich sehr stark gepflegt. Man könnte alles zusammen, den ganzen Brief, könnte man in das eingliedern. Und bereits da im ersten Vers sagt er, berufen, geheiligt und bewahrt. Und das sind wir alle auch durch den Herrn Jesus. Wir sind alle berufen in seine Nachfolge. Berufen in eine wunderbare Ziel, in eine wunderbare Herrlichkeit zu tun, wenn es einmal auf dieser Erde zu Ende geht. Berufen, dass wir Zeugen sind, Botschafter an seiner Stadt. Dann das Zweite, geheiligt. Wir können nur als Geheiligte dem heiligen Gott begegnen. Der Mensch, der nicht geheiligt ist, der das Opfer Jesu nicht angenommen hat, der wird von dem dreimal heiligen Gott wie tot niederfallen. Der kann ihm gar nicht begegnen. Und weil er mit uns Gemeinschaft hat, hat er uns geheiligt durch das Opfer von seinem Sohn und so haben wir einen freien Zugang zu ihm. Und dann das Dritte ist nachher auch wieder die Folge davon, da sind wir bewahrt. Wenn wir in dem Stand bleiben, berufen und geheiligt, dann werden wir auch bewahrt bleiben, bis an das herrliche, wunderbare Ziel. Dann im zweiten Vers hat er die zweite oder die dritte Trilogie. Ich werde nachher nicht mehr darauf eingehen. Er hat den Gruß, den er da sagt, der Apostel Paulus hat viel mit Gnade und Frieden seinen Brief angefangen. Das ist Hebräisch und Griechisch oder Griechisch und Hebräisch. Hebräisch ist das Shalom, der Friede, und Gnade war mehr Griechisch gewesen. Und der Judas tut es ganz anders formulieren. Er sagt da, Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Und wenn wir da zwei, drei Gedanken darüber verlieren, ist Barmherzigkeit Gottes nicht auch gerade in ganz schwierigen oder herausfordernden Zeiten in unserem Leben immer wieder wichtig. Es ist seine Barmherzigkeit, dass ich heute Morgen da stehe. Es ist seine Barmherzigkeit, dass wir uns dann zusammenfinden können. Es ist nur seine Gnade und sein Frieden, der uns herausgerettet hat, der unsere Füße auf dem Fels gestellt hat. Und dass wir auch in dieser Situation, in der wir heute sind, in dem Umfeld, wo wir sind, in dieser Welt, die in einer bösen Entwicklung ist, in einem tiefen inneren Frieden dürfen da sein. Wir sind nicht hin und her getrieben und umeinander gejagt und unruhig. Wir wissen, alles, was mir und alles, was dir begegnet, kommt aus des lieben Vaters Hand. Es ist für uns zugelassen, es ist für uns bemessen und es wird uns zum Besten dienen. Und die Liebe, die er da wünscht, dass sie immer grösser und immer mehr wird, die hat er bei der Wiedergeburt in unser Herz ausgegossen. Und jetzt will er und wünscht, dass wir auch im Alltag, in all unserem Handeln und Wandeln, die Liebe Gottes immer mehr weitergeben. Dass unsere Mitmenschen das spüren, da kommt eine Liebe raus bei dieser Person. Da kommt eine Freundlichkeit raus, da kommt etwas Herzliches raus. Und dann fährt er weiter und tut im dritten Vers tut er sie anreden, gemeint. Und er tut nachher das gleiche Wort nochmal im 17. und im 20. wieder brauchen. Er sagt, Geliebte. Ist das nicht eine schöne Anrede? Wenn ich jetzt euch als Gemeinde sage, anspreche, Geliebte. Geliebte vom Herr Jesus. Geliebte Gottes. Das ist doch eine wunderbare Anrede. Und er, der Gemeinde, will er da abholen und sagen, ihr seid Geliebte Gottes. Und dann kommt noch ein Ernster, kommt dann schon. Und dann sagt er ihnen, ich habe einen anderen Brief im Sinn geschrieben. Ich habe euch etwas vom Heil schreiben, etwas ganz Positives. Und bin jetzt aber dazu gedrängt worden, euch zu ermahnen. Und dann sagt er ein Sätzchen, und das wird ich nachher durchziehen, durch die weiteren Ausführungen. Er sagt dort, dass ihr für den Glauben kämpft. Das ist uns verordneter Kampf. Wir sind im Kampf im Alltag. Merken wir das? Oder schwimmen wir so mit dem Strom mit, dass wir sagen, ja, es hat niemand gemerkt, dass ich erst bin, ist gut gegangen, hat das Militärdienst so gut überstanden, ist tiptop gegangen, keiner gesehen, dass ich erst bin. Das ist schade. Wir haben einen Kampf, wir sind in einen Kampf eingestellt und wir wollen den Kampf kämpfen, der uns verordnet ist, wir wollen den Weg gehen. Im 2. Korinther 8,5 sagt der Apostel Paulus über die Gruppe dort von Gläubigen in Korinth, die dort war, und das tut er sehr schön formulieren, sagt er, und sie gaben sich selbst hin, und dann sagt er, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Wem haben wir unser Leben hingegeben? Ist es auch zuerst dem Herrn und dann der Gemeinde durch den Willen Gottes? Oder muss es zuerst für mich stimmen, ich habe das Leben mir hingegeben und wenn es für mich stimmt und jeder ja für sich selber schaut, dann ist für alle geschaut. Dann können wir es auch angehen. Aber das ist nicht gemeint. Gemeint ist etwas anderes und da will er etwas anderes aufzeigen. Also der Kampf, der uns verordnet ist, wo wir drin nie genommen sind. Und dann fährt er im Vers 4 weiter und begründet, wie das der besteht. Er sagt, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und dann sagt er, über die ist bereits das Todesurteil gefällt. Weiterhin sagt er, die haben nie die Wiedergeburt erlebt. Das heisst, das sind nicht Christen. Aber sie geben sich in der Gemeinde als Christen aus. Sie sind mit in der Gemeinde, machen alles mit, sind vielleicht im Chor, wo sie mitsingen und so weiter. Aber ihr Leben ist nie nach Gott ausgerichtet worden. Ganz eine ernste Mahnung, die er da gibt, ganz einen ernsten Hinweis. Und jetzt können wir sagen, ja gut, das war jetzt beim Judas, da bei seiner Situation. Bei uns ist das anders. Ihr könnt die Kirchengeschichte durchgehen, die ganze Kirchengeschichte. Die Gemeinde war immer so zusammengesetzt. Der Herr Jesus erzählt das Gleichnis, ist in Matthäus 13, glaube ich, vom Samen, der ausgestreut worden ist, vom Weizen. Und dann ist in der Nacht der Find gekommen und hat Unkraut reingestreut. Und da sind die Jünger gekommen und haben zum Herr Jesus gesagt, Herr Jesus, sollen wir das Unkraut ausreißen? Und da sagt er, nein, lönnt's. Sonst stünd er mit dem Unkraut auch den guten Weizen ausreißen. Und es wird bei der Ernte noch getrennt werden. Und das ist das Bild, das der Herr Jesus gibt, das für die Gemeinde über all die Zeiten und über all die Dauern war. Es war immer eine Mischung. Die reine Gemeinde, die wird erst einmal in der Herrlichkeit oben sein, wo nichts mehr Unreines, nichts mehr Unsaubers, nur noch alles Gott wohlgefällig und Liebe wird sein. Da auf dieser Erde haben wir immer eine Mischung. Und solche, die unbemerkt nebenhin eingeschlichen sind. Und dann tut er da auch wieder Attribut von ihnen sagen. Er sagt, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den Gott, den einzigen Herrscher Jesus Christus, verleugnet. Das heisst, sie wollen über sich keine Macht haben. Sie wollen über sich keinen Herrscher haben. Sie sagen, was läuft. Und Gnade, die tun sie ab umbeugen und sagen, seine Gnade ist so gross, mir ist auf dieser Erde alles erlaubt. Ich kann nachher wieder Buße tun und dann ist das bereinigt. Ja, das schon erlebt von einem Mitarbeiter einmal, der gläubig war, in eine Gemeinde gegangen. Und dann hat er mir ein sündiges Verhalten gesagt, das er jetzt macht. Und dann sagt er, weißt du, Markus, das ist eigentlich gut und das ist bequem. Ich tue nachher wieder Buße und dann ist das erledigt, ist das abgehakt. Also darf ich es böse sagen, wie bei der katholischen Kirche, wo ich jeden Samstag beichten kann oder jeden Sonntag und dann ist es wieder bereinigt. Das ist eine Gnade, die die Bibel so nicht kennt. Das ist eine billige Gnade. Das ist ein Kreuz, das die Bibel so nicht kennt. Das ist ein neues Kreuz, das aufgerichtet worden wäre. Und vor denen warnt er uns. Und darum sagt er da, sollen wir den Kampf kämpfen, der ist uns verordnet. Er fährt nachher weiter und sagt, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, und jetzt bringt das Beispiel von Israel, und es ist für mich eindrücklich, er sagt, das ganze Volk ist aus Ägypten raus, aus der Sklaverei rausgeführt worden. Und wie viele sind ins verheißene Land gekommen? Nur die, die geglaubt haben. Die anderen hat er in der Wüste niedergestreckt. Und da tut er im Psalm tut er das sehr klar auf den Punkt bringen. Psalm 106, 21 bis 26, sagt der Psalmist, sie vergaßen Gott, ihren Heiland, der so große Dinge in Ägypten getan hatte. Wunder im Lande Hams und schreckliche Taten am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter, der trat in die Bresche, seinem Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Und sie achteten das köstliche Land gering, sie glaubten seinem Wort nicht und murrten in ihren Zelten, sie gehorchten der Stimme des Herrn nicht. Da hob er seine Hand wider sie, dass er sie niederschlüge in der Wüste. Und da ist für mich der Gedanke auch ganz klar drin, nicht einmal gerettet und ewig gerettet, da passiert nichts mehr, sondern da muss man auf dem Weg bleiben. Der Herr Jesus will uns in seiner Nachfolge und es soll ein Wachsen sein in der Heiligung. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das tut er uns bereits mit dem Alten Testament und damit dem Volk Israel in dem 5. Vers zeigen. Im 6. Vers tut der Judas die Engelwelt ansprechen. Und jetzt meint er nicht bei der Schöpfung oder vor der Schöpfung der Satan, der zu Fall gekommen ist, sondern er meint da, und ich denke, er nimmt Bezug auf den 1. Mose 6, wo es vor der Sintflut die Engel, die Gefallenen, mit den Menschen in Kontakt gekommen sind und dass die Enoch-Kinder die Riesen aufwerden. Und die hat er nachher in Ketten da und die wartet aufs Gericht. Und das tut er da nochmal sagen, sie haben ihre Behausung verlassen. Sie sind eigene Wege gegangen, sie sind ungehorsam gewesen. Und dann im Vers 7 nimmt er die dritte Gruppe. Er hat da drei Bereiche, die er ein bisschen anschneidet. Zuerst in die Geschichte, das Volk Israel, dann in die unsichtbare Welt. Und dann geht er wieder in unsere Welt, in unsere Zeit und sagt, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen. Die sind uns als warnendes Beispiel geschrieben, weil er Gott hat die vernichtet. Mit dem Schwefel, mit dem Feuer, das über sie gekommen ist. Von dem her gesehen, will uns die Bibel ganz ernst und ganz klar aufrütteln und zeigen, dass die dann neben ihr gekommen sind, die in der Gemeinde sind und nicht bekehrt sind, nicht wiedergeboren sind, dass die nicht auf einmal Ämter innen haben und auf einmal die Richtung angeben, wie die Gemeinde geführt wird. Sondern dass wir Älteste haben, die vor Gott stehen und beten. Und dass die Ältesten schauen, dass Leute, die in Funktionen nie kommen, die Verantwortungen nie, dass die ganz klar auf dem Weg und unterwegs mit dem Herr Jesus sind und nicht die anderen auf eine Stadtführung übernehmen. Er fährt nachher weiter und sagt, trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern die Mächte. Es erschüttert mich immer wieder, wenn ich so etwas lese. Ich weiss nicht, ob ihr auch mal so etwas erlebt habt. Ich habe mehr wieder mal eine Bekehrung erlebt aus dem Okkulten heraus, wo wirklich ganz straube Sachen drin waren. Und ich muss sagen, dort etwas zu lästern, das gibt mir Hühnerhaut. Der Herr Jesus ist allmächtig, er hat die ganze Macht. Aber der Satan mit seiner Macht zu spielen, will ich nicht. Das dürfen wir nicht. Der Satan ist für mich die zweithöchste Macht. Und dort, wo ihm Jesus, wo ihm Gott die Freiheit gibt, kann er auch Feuer vom Himmel fallen. Der kann Mängs machen. Wir müssen von ihm nicht Angst haben, aber von ihm Respekt haben. Und wenn man ihn da lästert, und das ist leider heute in der charismatischen, oder ich würde sagen, in der extrem charismatischen Kreise, ich habe das so erlebt, ist das gang und gäbe, dass man über das spottet und lacht. Und da komme ich Hühnerhaut über. Das wird gefährlich. Und da die Bibel warnt uns auch in diesen Versen genau von dem Verhalten. Und er sagt, das Verhalten ist wie das von den unvernünftigen Tieren. Also da geht er weit, der Judas in diesem Brief hinein und warnt die Gläubigen in seiner Gemeinde, die Gläubigen heute uns, dass wir die Augen offen haben und uns vom Geist Gottes leiten. Er sagt dann im Vers 11, weh ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Und wenn wir jetzt die Wege kurz miteinander anschauen, was hat der Kain für ein Problem gehabt oder was hat er gemacht? Er war für mich der erste Religionsstifter gewesen. Er hat die Religion ins Leben gerufen. Er hat bestimmt, wie er Gottes Opfer bringt, was das beinhaltet. Der Kain hat durch seine Eltern gewusst, dass das erste Opfer ein Blutopfer sein muss, weil Blut die Sünde wegnimmt, die Sünde zudeckt. Aber er hat das Gefühl gehabt, ja, so schlecht bin ich nicht, ich bringe Gott von meinen Früchten vom Land. Der wird mit dem wohl auch zufrieden sein. Und Gott hat ganz klar das Opfer abgelehnt. Und darum ist die Richtung vom Kain, die auf die Leute bezogen ist, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben, das ist eine falsche Anbetung und ein falscher Gottesdienst. Das sind falsche Schwerpunkte auf einmal Zentrum. Es kommen falsche Schwerpunkte rein und auf einmal hat dieses oder jenes viel mehr Bedeutung als die Wortverkündigung. Die Wortverkündigung wird zusammengestrichen, die ist am Schluss noch 10 Minuten und ein Lobpreis, der nichts aussagt, der ist vielleicht dann die ganze Fülle. Die Religion gründet auf eigenen Vorstellungen und Ideen, sie baut auf eigene Leistungen auf und für mich ist interessant, und das ist jetzt auch wieder das ganz Tragische, dass der Religiöse immer den wahrhaft Gläubigen verfolgt. Und das können wir heute in der Geschichte auch wieder anschauen. Die grössten Christenverfolgungen passieren von religiösen Leuten aus, die man einem falschen Gott nacheifern. Ich will da nicht mehr in Detail eingehen. Ich will zum zweiten Punkt kommen, zum Bileam, der Betrug von Bileam. Was war bei ihm das Problem? Der Bileam hat sich kaufen lassen. Der war gekauft. Der war blendet vom Geld. Und dort der andere, der Fürst, ist gekommen, der wollte, dass er Israel verflucht, hat er ihm gesagt, ich habe viel Gold und Silber. Und der Bileam, das hat ihn gelockt, hat er gefunden, das ist es, das brauche ich. Er hat Gold und Silber wollen. Und dann hat er versucht, den Willen Gottes so zweckzubügen und zweckzudrehen und zweckzudrücken, dass er beides kann, davon ich für uns wirklich. Das geht nicht. Entweder sind wir in der Nachfolge vom Herrn Jesus oder wir sind in der Nachfolge vom Bileam und vom Satan, was Materiellen ist. Und das sehen wir da wieder ganz klar. Und auch dort wäre manche Punkt, Ehrgeiz kann dort reinspielen. Das Gebet stimmt nicht mehr, es ist ein falscher Schwerpunkt, es geht um ganz andere Aspekte. Und letztlich ist sogar der Rat zu der Unmoral ist von seiner Seite ausgekommen. Als er gemerkt hat, dass er Gott nicht widerstehen kann, hat er dem ungläubigen König hat er den Rat gegeben, die euch vermischen miteinander. Und dann könnt ihr sie gewinnen. So. Ein satanischer Rat. Und was hat es ihm gebracht, dem Bileam? Es hat ihm das Leben gekostet. Und der letzte Gedanke noch im Zusammenhang mit der roten Cora, die Widersetzlichkeit oder die Auflehnung von ihr, auch das ist heute ganz ein aktuelles Thema in der Gemeinde. Haben wir das auch schon erlebt? Man entscheidet als Älteste etwas und dann kommt die Opposition. Haben wir überlegt? Oder mir ist schon gesagt worden, Markus, sind ihr mit Blindheit geschlagen? Spinnen dir? Und da muss ich sagen, das über den Ältesten entscheiden, so formulieren, das ist harte Post. Und dann müssen wir uns auch fragen, oder wenn wir still werden, sind wir als Gemeinde eine bettende Gemeinde, die hinter dem Entscheid der Ältesten steht und auch die Entscheidung im Gebet vorbereitet hat? Oder tun wir nachher mit einer harten, harten Kritik versuchen, wie Laodicea, Volksherrschaft, überall mitzubestimmen, aber die Verantwortung, die wollen wir nicht übernehmen. Ja, so Leute schon gesagt und gefragt, haben gesagt, jetzt tun wir zwei tauschen. Du bist auf meinem Platz und ich bin auf deinem Platz. Und jetzt tust du für die ganze Gemeinde oder für den ganzen Verband, übernimmst du die Verantwortung vor Gott. Oh nein, oh nein, 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 nein. Da sage ich also den Herr auf mit deinem Umrüsseln. Das bringt es nicht. Bei der roten Cora war es genau das Prinzip gewesen. Sie haben das Gefühl und gesagt, red Gott nur durch den Mose und den Aaron und Miriam. Auch wir haben den Geist Gottes, wir müssen das auch bestimmen. Auch der Ausdruck ist mir schon manchmal gesagt worden, Markus, ich habe den Geist Gottes auch, du musst mir doch nicht sagen, was ich machen oder nicht machen muss. Das tut mir Gott selber zeigen. Und wenn das so wichtig ist, kann er mir das sagen und schon schlimmer sein. Ich könnte jetzt noch manchmal aufzählen, da ist der Geist Gottes treu, er wird jedem selber zeigen und sagen, was stimmt und was nicht mehr stimmt. Aber einfach die drei Bereiche, die er da anschneidet, der Weg vom Kain, der Betrug vom Biliam und die Widersetzlichkeit vom Cora, auch die sind heute drei Gefahren, wo der Kampf gilt zu kämpfen. Und zwar im eigenen Leben und in der Gemeinde, dass wir füreinander einstehen und füreinander vor den Gnadenthron treten. Und dann macht er eine Aufzählung im Vers 12 und 13, wo er sagt, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und Schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, unfruchtbare Bäume, im Spätherbst zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Ich habe mir da einfach ein paar Stichworte aufgeschrieben und ich will es gerade stichwortartig sagen, in der Zuversicht, dass das ein oder andere selber noch diesen Gedanken ein bisschen angehen kann. Wenn er da sagt, dass sie sich selber weiden, sind das Hirten, die sich selber weiden. Ihr Motto, habe ich bereits vorher kurz erwähnt, wenn jeder für sich schaut und an sich denkt, ist für alle geschaut und für alle denkt. Das sind so Hirten, die egoistisch unterwegs sind. Nur Konsum, was bringt es? Es ist keine Bereitschaft, Kraft, Zeit oder Geld in die Gemeinde zu investieren. Das muss für mich stimmen. Und das sagt er, Wolken ohne Wasser. Und jetzt, wenn wir in den Orient gehen, in den Nahen Osten, wo es oft lange nicht regnet, wo es auf den Regen angewiesen sind. Und jetzt hat der Elia gebetet, dass Gott Regen schickt nach 3,5 Jahren. Und dann sagt sein Diener, ich habe Wölkchen gesehen aufgehen. Das ist Hoffnung. Wolken bringt Regen. Und dann hat der Elia gewusst, jetzt kommt Regen. Und jetzt sagt da die Bibel oder der Judas sagt, Wolken ohne Wasser. Das heisst, das sind Personen, Menschen, die eigentlich etwas bringen sollten, etwas geben sollten. Und was sie zurücklassen, sind nur Enttäuschungen und Früchte. Weil nichts ist, das ist alles Luft. Unfruchtbare Bäume, keine Wurzeln, keine Kraft, kein Evangelium, nichts. Oder wilde Wellen. Wenn ihr an einem Meeresstrand sind, dann seht ihr dort am Morgen früh in der Regel, oder manchmal am Abend vielleicht noch, seht ihr, dass Einheimische den Strand wieder ein bisschen kaputt zahlen, den Ramsch zusammenräumen und dann tut das Meer manchmal den Tag durch wieder wahr herschwemmen. Und dann müssen sie das wieder zusammenräumen. Und jetzt tut da der Judas die Personen vergleichen, die in die Gemeinde gekommen sind und nicht bekehrt sind, sagt er, die sind wie Wellen, wo eigentlich nichts wie der Schaum und Unrat zurücklassen. Oder ihr Stern, ein Stern, wo wir uns orientieren können, und der tut ihr leiten. Der führt die, die auf ihn schauen, nebenaus nicht das Ziel. Im Vers 16 tut er noch mal ein paar Eigenschaften sagen, sagt er, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Auch da haben wir den Kampf zu kämpfen. Wie schnell kommt vielleicht auch bei dir und bei mir eine Unzufriedenheit mit der Situation, in der du drin bist? Warum lässt das Gott jetzt in deinem Leben zu? Warum in meinem Leben? Ich höre die Frage immer wieder. Was kann ich auf das antworten? Auf nichts. Ich habe keine Antwort. Ich kenne seinen Ratschluss nicht. Seine Gedanken sind so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Da muss ich dann nicht den Eindruck haben, mit meinen kleinen Gedanken seine Gedanken erforschen. Da muss ich einfach ein Ja haben und wissen, dass auch mit dieser Führung wieder, dass er es mit mir gut im Sinn hat. Und das Maul, das übertriebene Worte sagt, aufbläht, geschwollen und das Ganze ist aus Eigennutz aus. Also voreinander tut man heucheln und dort etwas vorgaukeln, was nicht ist. Jetzt im Vers 17 kommt er wieder mit «Aber ihr Geliebte oder ihr Geliebte, aber erinnert euch an die Worte». Und ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben, wie das Wort erbauen. Gottes Wort lesen, Gottes Wort hören, Gottes Wort ist unsere Speise. Gottes Wort ist unser Kompass. Es ist unser Licht. Wir brauchen Gottes Wort, um die ganze Entwicklung und die ganze Verführung überhaupt wahrzunehmen. Um das erkennen und können aufdecken. Und dann die Liebe zur Heiligung erbaut euch. Auch das ist der Auftrag, den wir haben. Nachher im Vers 20, wo er wieder sagt, aber ihr Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Das ist der Aufruf an dich und mich ganz persönlich. Ich kann nicht sagen, wenn ich zum Gottesdienst ausgehe, ich bin nicht erbaut worden. Dann muss ich sagen, wenn ihr mir das sagen müsst, dann muss ich über Bücher, das ist ganz klar. Aber ihr habt die Woche durch, Alltag, den Auftrag, euch selber zu erbauen. Wir wollen die Bibel schauen, wir wollen die Bibel lesen, das Wort Gottes lesen und wir mit Gott Gemeinschaft haben, dann tun wir uns selber erbauen. Wenn es dort aufsagen und dann kommt das Gebet noch, das ganz zentrale Gebet. Und ich denke, das ist vom Kampf das wichtigste Teil, das da. Und leider ist es immer wieder so gewesen und empfindet, gelingt es, dass er uns zweit- oder drittwichtigst ins Zentrum tun kann und am Schluss hat man für das Wichtigste am wenigsten Zeit. Menge jagt Sachen an, macht Aufgaben, ist mit Dingen beschäftigt, den ganzen Tag, die halbe Nacht noch und im Endeffekt muss ich sagen, es war für nicht viel gewesen. Und wenn er die Zeit braucht hat zum Beten, still geworden wäre vor Gott und er seinen Arm bewegt hat, Gott, hat es ganz anders ausgesehen. Und darum, wenn wir da auch, wie es der Apostel Paulus sagt im Timotheus, vor allen Dingen, wenn wir anhaben am Gebet. Ich habe früher ein paar Personen kennt, die haben pro Tag manche Stunden im Gebet verbracht. Ich sage nicht, dass es heute nicht mehr gibt, aber wenn ich heute, und excuse, wenn ich jetzt einfach die älteren Leute, ich bin auch älter, anspreche, so haben wir ziemlich viel Geld und dann geht man gerne etwas Reislingen machen und wenn man nicht am Reiseln ist, tut man da gerne einen Film schauen. Und manchmal muss ich bei älteren oder bei alten Leuten bei einem Besuch zuerst den Fernseher abstellen und sind gläubig. Und da habe ich einfach irgendwo schon ein kleines Problem. Das gibt mir zu denken. Mit was füllen wir den Alltag? Wir sind in einem Kampf, die Gemeinde ist in einem Kampf und sehen wir den und stellen wir uns dem. Oder tun wir einfach so, wie der Strom von der Welt geht, ziehen wir mit, wir machen überall mit und es ist bequem und es geht gut. Und wir sind mit so unterwegs. Dann bei den letzten drei Versen nochmal ist die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu Gott in Raum gestellt. Er sagt dort schon im Vers 22, und erbarmt euch über die einen, wo ihr unterscheiden sollt, wo wir aus dem Feuer sollen retten, wo wir sollen helfen und die anderen, wo wir ihnen sollen beistehen. Also für die anderen einen offenen Blick haben und nachher aber auch wieder die Liebe zu Gott. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den ernsten Brief, den wir miteinander ein paar Punkte können anschauen daraus. Herr Jesus, du hast den Brief von uns erhalten und er ist in der heutigen Zeit auch sehr aktuell, wo er einfach auch in unsere Situationen zündet, wo der Schwerpunkt an manchem Ort verschoben ist, wo es nicht mehr um dich geht oder allein um dich, wo manches anderes auch mit dir gerutscht worden ist. Es tut mir leid, Herr Jesus, was das in meinem Leben ist und was in der Gemeinde nicht stimmt. Wir wollen zu dir kommen, wir wollen Buß tun, wir wollen dich bitten, dass du einfach bei jedem persönlich, bei mir, bei der Gemeinde, wieder kannst an erster Stelle sein. Dass du führst, dass du leitest, dass du die Freude gibst und Kraft auch, dass wir das, was voran ist, das, was prioritär ist, auch gerade das Gebet, dass wir den Kampf dort kämpfen. Wie es auch im Epheser steht, Herr Jesus, vor allen Dingen. Nicht, dass wir das hinterher schieben und am Schluss weglassen. Danke dir für jedes, was der Morgen gekommen ist. Du kennst jedem seine Situation, das Umfeld, das drin ist. Und du hilfst auch Damen und jedem. Dass wir einfach Botschaften sind an deiner Stadt, ein Wegweiser zu dir, Herr, bis auf den Moment, wo du wiederkommst. Amen.